Heute ist im Kirchenjahr der sogenannte Palmsonntag, der Beginn der Karwoche vor Ostern. Am Palmsonntag wird der Einzug von Jesus in Jerusalem vor 2000 Jahren gefeiert. Inwiefern das mit Palmen zu tun hatte, lese ich jetzt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12 vor. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich einen Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Jesus kam da nicht mal ebenso in die Hauptstadt Jerusalem. Nein, dieses Kommen hatte etwas sehr Bedeutsames. Fast 3 Jahre war er im Land herumgezogen, er hatte vom beginnenden Reich Gottes gepredigt, er hatte von Gott als einem liebevollen Vater erzählt, er hatte Kranke gesund gemacht und den Hoffnungslosen Hoffnung gebracht. Und nun kommt er nach all dieser Zeit aus dem Norden, aus Galiläa, und zieht in Jerusalem ein. Er weiß, hier ist er nun am Endpunkt seines Lebens angekommen, am Ziel. Hier werden sie ihn gefangen nehmen und kreuzigen. Hier wird er vom Tod wieder auferstehen. Hier wird er jetzt seinen eigentlichen Auftrag erfüllen. Vor diesem Hintergrund zieht er in Jerusalem ein. Alle 4 Evangelien überliefern das als ein bedeutsames, ja spektakuläres Geschehen. Kurz zuvor hatte Jesus einen Mann, der Lazarus hieß, von den Toten auferweckt. Das steht ja im Predigttext. Das muss sich natürlich herumgesprochen haben. Und viele sind sicherlich aus Interesse, vielleicht auch aus Faszination dazugekommen, um diesen Jesus mal zu sehen und zu hören. Ganz nah dran waren die, die an Jesus glaubten. Sein Reden und Handeln hatte sie überzeugt. Er ist der in der jüdischen Bibel verheißene Messias. Und so feiern sie ihn jetzt. Sie feiern, dass Jesus in die Hauptstadt kommt. Sie sind begeistert und jubeln ihm zu. Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Luther übersetzt: Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Genauso wird es wahrgenommen wie der Einzug eines Königs. Dazu passen auch die Palmenzweige. Die sind nämlich ein Zeichen von Triumph und Sieg. Jesus ist Sieger. So wird er hier gefeiert. Deshalb die Palmenzweige, mit denen die Menschen winken und die sie neben ihren Kleidern vor ihm auf den Boden legen. So heißt es in den Paralleltexten der anderen Evangelien im Neuen Testament. Und zeichenhaft, ohne es auszusprechen, nimmt Jesus diesen Königstitel und Siegertitel, wie er im alten Israel verstanden wurde, für sich in Anspruch. Er sagt indirekt: Ich bin der, von dem der Prophet Sacharja spricht. Dort steht in Kapitel 9: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wirkt der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Manch einer kennt diesen Text vielleicht aus dem Advents- und Weihnachtslied Tochter Zion. Aber eigentlich passt er noch viel besser zum Palmsonntag. Tochter Zion ist ein Bild für das Volk Israel. Es soll laut jubeln, denn der verheißene König kommt. Ein König aus dem Haus Davids. Genau das erwarteten die frommen Leute zur Zeit Jesu. Aber hier steht ja noch erheblich mehr. Dieser König bringt den Frieden. Er vernichtet die Streitrosse, das heißt, er schafft die Waffen ab. Mit ihm bricht der Friede zwischen den Völkern an. Sogar ein weltweiter Frieden ist gemeint. Und er ist nicht nur ein König für Israel, sondern König über die ganze Erde und alle Menschen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie die Menschen damals das gedeutet haben. Ich glaube, sie haben es begriffen und doch nicht begriffen. Das ist ja ein ungeheurer Anspruch, auf den Jesus sich hier bezieht. Wenn heute jemand kommt und behauptet, er werde die Weltherrschaft an sich nehmen, bekommen und ewigen Frieden für alle Völker bringen, da würden wir doch sagen, der ist bekloppt. Der hat Allmachtsfantasien und Wahnvorstellungen. Ich frage mich, warum die römische Besatzungsmacht Jesus nicht sofort nach diesem Einzug festgenommen hat. Die hatten sich ja durchaus mit den jüdischen Bräuchen und religiösen Vorstellungen vertraut gemacht. Die wussten, dass Palmzweige zu einer Königszeremonie gehörten. Für die Römer muss doch klar gewesen sein, so jemand ist entweder ein Spinner oder er ist gefährlich, politisch gefährlich, besonders dann, wenn er die Volksmassen hinter sich versammeln kann. Tja, und es dauerte ja tatsächlich nicht mehr so lang, da haben die verschiedensten Parteien und Gruppen von Menschen zusammen Jesus umgebracht. Aber das kommt ja dann erst noch. Erstmal ist hier bemerkenswert, indem Jesus zeichenhaft die Weissagung des Sacharja und anderer alttestamentlicher Texte für sich in Anspruch nimmt, ist es endgültig raus. Er nimmt für sich in Anspruch, der verheißene Friedefürst zu sein, Herr der ganzen Welt, voller Macht und Durchsetzungskraft und der, der allen Völkern den Frieden bringt. Ein Versprechen Gottes, dessen Erfüllung ja noch aussteht, meiner Meinung nach, und auf das wir heute auch noch warten, oder? Jesus als Sieger in Herrlichkeit, sichtbar für alle Menschen. Sieger übrigens nicht im Sinne von Unterdrücker, Gewinner über andere, sondern im Sinne von einem wahrhaftigen Retter, der Gutes bringt. Jesus sagt indirekt noch etwas ganz anderes. Der Sieger und Herrscher über die ganze Welt, er kommt nicht auf einem geschmückten Streitross, so wie etwa die römischen, der Kaiser damals oder vor ihnen die griechischen oder persischen Könige. Nein, Jesus kommt auf einem Esel. Das war zwar auch ein Königszeichen im jüdischen Verständnis, aber eins der Güte und Demut. Es war ebenso das Pferd der einfachen Leute. Der Sieger und Herr solidarisiert sich trotz seiner Macht mit den Einfachen, mit den Armen, den Schwachen, mit den ganz Normalen und Durchschnittlichen. Er lässt seine Macht nicht heraushängen. Er zeigt sich als niedrig und schwach, damit die Niedrigen und Schwachen den Mut haben, zu ihm zu kommen. Sie sollen wissen, sie liegen ihm am Herzen. Für sie ist er da. Hierfür gibt es viele Parallelen. Jesus wird in einer Futterkrippe in Armut geboren, umgibt sich mit Jüngern, die ebenfalls zum großen Teil ganz einfache Leute waren, nicht die Elite. Und er zieht durchs Land als jemand, der nicht einmal ein Dach über dem Kopf hat. Er erniedrigt sich selbst, schreibt Paulus im Philipperbrief über ihn, und wird einer von uns Menschen, kein besonders großartiger. Heißt also, er zeigt sich als der Mächtige und gleichzeitig als der Schwache und Liebevolle. Das geschieht hier im Palmsonntag-Geschehen. Und das ist ein Spannungsverhältnis, dieses Beides, das Mächtige und das Schwache, das jedem begegnen wird, der sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Dummerweise zeigt er sich aber eben doch nicht so, wie die Leute es damals von ihm erwartet hatten. Denn wer so einzieht wie hier, der muss doch anschließend in den Herodespalast marschieren, muss ein Heer aufstellen und die Römer aus dem Land schmeißen. Und was tut er? Er lässt sich ohne Gegenwehr gefangen nehmen, verurteilen und kreuzigen. Jesus lässt die Leute mit ihren Hoffnungen und Erwartungen an ihn einfach stehen. Er zeigt sich und er zeigt sich doch nicht. Er spricht in einer Zeichenhandlung zu den Leuten auf eine Art und Weise, die sie verstanden haben, und er enttäuscht sie bitterlich, indem er ihre Erwartungen dann doch nicht erfüllt. Einige Menschen haben damals sicherlich gedacht, schade, Jesus ist also doch nur ein Spinner. Es war eine Illusion, an ihn zu glauben, ein Wunschdenken. Mit ihm möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dieselben Leute, die ihm hier zujubeln, schreien ja kurze Zeit später ans Kreuz mit ihm. Vielleicht nicht ganz so drastisch, aber ganz ehrlich, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich auch heute noch das sehr gut nachvollziehen kann. Jesus, wenn du der Herr bist, dann mach doch was. Warum tust du nicht mehr? Wo ist denn deine Großartigkeit? Wo ist denn dein Sieg über alles Blöde im Leben und alles Schlechte und überhaupt? Er zeigt sich und er zeigt sich doch nicht. Er zeigt sich auch uns immer mal wieder, das glaube ich. Er zeigt sich manchmal durch eine ganz prägende Gebetserhörung oder er zeigt sich, indem er tief im Herzen redet und einen ermutigt. Oder er zeigt sich, indem man berührt wird von einer Predigt oder einem Lied und den Eindruck hat, da hat Gott selbst zu mir gesprochen. Er zeigt sich. Und gleichzeitig zeigt er sich nicht. Alles Gläubige erleben ist ja kein Beweis. Der eine merkt, es ist Jesus, das geht über Menschen hinaus und über mein eigenes Empfinden. Jesus spricht mich an. Und ein anderer sagt, fang nicht an zu spinnen. Das ist eine Illusion, ein Wunschdenken. Ich kenne viele Menschen, die haben sich vor allem aus Enttäuschung von Gott abgewandt. Sie hatten sich das Leben im Persönlichen und auch im Allgemeinen anders vorgestellt, wenn Jesus die Herrschaft in der Hand hätte. Wenn jemand behauptet, mich hat Gott noch nie enttäuscht, dann ist er entweder erst ganz kurze Zeit Christ, glaube ich, oder er macht sich selbst was vor. Und er lässt das nicht an sich heran, dass das zum Glauben auch irgendwie dazugehört. Denn Gott ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er ist immer der ganz andere, wird das theologisch ausgedrückt. Und er darf ja auch der ganz andere sein, ganz anders. Er ist Gott und wir sind Menschen. Er darf und muss uns ja enttäuschen. Er nimmt uns nämlich die Täuschungen weg, denen wir in Bezug auf ihn unterlegen sind. Damals glaubten die Leute, wenn er der Messias ist, dann wird er König Israels werden und alles wird gut. Und er wird das folgendermaßen nämlich machen, durch politische Macht und vielleicht auch Streitmacht. Stattdessen starb er am Kreuz. Die Art, wie er sein Reich verwirklicht, ist anders als die Art, wie wir Menschen an Macht gelangen. Deshalb gib nicht auf, wenn du ihn mal nicht verstehst oder ihn nicht spürst. Das heißt noch lange nicht, dass er nicht da ist. Lass es zu, dass er anders ist, als du geglaubt hast. Gott und Jesus, in dem sich Gott gezeigt hat, ist nicht dasselbe wie die Vorstellung, die wir von ihm haben. Aber er ist Herr. Alle Macht ist ihm gegeben. Er ist Sieger und du liegst ihm sehr am Herzen. So ist es angemessen, ihm zuzujubeln und ihm im übertragenen Sinne Palmzweige zu schwenken. Es ist angemessen, mit den Leuten von damals mitzusingen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Auch wenn sein Handeln manchmal über unser verstandesmäßiges Vermögen hinausgeht. Es ist angemessen zu sagen, Jesus, ich freue mich, dass du auch zu mir gekommen bist. Es ist angemessen, von ihm begeistert zu sein und ihn als Herrn und Sieger zu feiern. Bleib offen für ihn. Er geht mit dir durch Zeiten, in denen du ihn stark spüren kannst, ja begeistert von ihm bist, aber auch durch Zeiten, in denen du nichts mehr von ihm merkst. Jesus ist da. Er hat es damals letztendlich noch viel besser gemacht, als die Leute je geglaubt oder sich hätten erträumen können. Darum, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Amen.